Ja, wir lesen einen Text aus 2. Korinther 9, 6 bis 15. Das aber sage ich euch, wer spärlich sät, wird spärlich ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll so viel geben, wie er sich selbst vorgenommen hat. Er soll es nicht widerwillig tun und auch nicht, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Denn wer fröhlich gibt, den liebt Gott. Gott hat aber die Macht, euch jede Gabe im Überfluss zu schenken. So habt ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles, was ihr zum Leben braucht. Und ihr habt immer noch mehr als genug, anderen reichlich Gutes zu tun. So heißt es ja in der Heiligen Schrift, im Psalm 112, er verteilt Spenden unter den Armen, seine Gerechtigkeit steht fest für immer. Gott gibt den Samen zum Säen und das Brot zum Essen. So wird er auch euch den Samen geben und eure Saat aufgehen lassen. Euer gerechtes Handeln lässt er Ertrag bringen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen. Denn die Ausübung dieses Dienstes lindert nicht nur den Mangel, an dem die Heiligen leiden, sie ist auch deshalb so wertvoll, weil sie große Dankbarkeit gegenüber Gott bewirkt. Weil ihr euch in diesem Dienst so bewährt habt, werden sie Gott loben. Denn daran sehen sie, dass ihr euch gehorsam zu guten Nachricht von Jesus Christus bekennt. Und an eurer Freigebigkeit merken sie, dass ihr mit ihnen und allen Gemeinschaft haltet. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, denn sie haben erkannt, dass Gott euch in so reichem Maße seine Gnade geschenkt hat. Dank sei Gott für seine Gabe, die so unbeschreiblich groß ist.
Wir haben unsere Predigt heute in drei Abschnitte eingeteilt: Empfangen, Danken und Geben. Und zum Empfangen möchte man gar nicht viel sagen. Ich möchte euch nur ein kleines Gedicht vorlesen von Lothar Zinetti. Am Ende die Rechnung. Einmal wird uns gewiss die Rechnung präsentiert für den Sonnenschein, das Rauschen der Blätter, die sanften Maiglöckchen und die dunklen Tannen, für den Schnee und den Wind, den Vogelflug und das Gras und die Schmetterlinge, für die Luft, die wir geatmet haben und den Blick auf die Sterne und für alle die Tage, die Abende und die Nächte. Einmal wird es Zeit, dass wir aufbrechen und bezahlen. Bitte die Rechnung. Doch wir haben sie ohne den Wirt gemacht. Ich habe euch eingeladen, sagt der und lacht, soweit die Erde reicht. Es war mir ein Vergnügen.
Ja, mein Part ist Danken. Mit dem Danken, das ist ja so eine Sache. Danke sagen. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich mal in meinem Geschäft erlebt habe. Es ist jetzt schon etliche Jahre her. Es war gerade Gesundheitsreform. Und wir haben als Betrieb da sehr viele Sachen machen müssen, die wir bisher nicht gemacht haben. Zertifizierung nach DIN ISO sowieso, Präqualifizierung, Weiterbildungspunkte sammeln, weniger Geld für manche Leistungen. Und es ging so zu und es waren viele Veränderungen. Und zu mir ins Geschäft kommt ein Vertreter von so einer großen Orthopädie-Firma, die so orthopädische Artikel verkaufen. Und das war der Chef selber, der da gekommen ist. Da fiel ein Vertreter aus und der hat einfach das übernommen. Und mit diesen Vertretern kann man immer schön reden über die Branche und was so läuft und was die so wissen, ja. Und ich habe mal so richtig abgelassen über meinen ganzen Frust. Also so richtig vom Leder gezogen, wie schlimm alles ist und wie schlecht alles ist. Und dann schaut er mich ein bisschen an, dieser Vertreter, und sagt, naja, mit so einer Einstellung, da kann das auch nichts werden. Das hat gesessen. Ich, Christ, glaube an Jesus, lebe schon so lange mit ihm. Und jetzt habe ich hier so eine undankbare Vorstellung gegeben. Mir ist wirklich bewusst geworden in dem Moment, wie undankbar ich bin und wie rebellisch ich bin. Und ich habe mich auch ganz schön geschämt. Statt dankbar zu sein für das viele Gute in meinem Leben, habe ich nur rumkritisiert und ich habe eine Atmosphäre der Undankbarkeit verbreitet und der Unzufriedenheit. Ich habe richtige negative Wellen ausgesendet und bin immer wieder in so alte Meckermuster reingefallen. Und auch meine Mitarbeiter, denen hat es auch nicht gut getan. Aber da gibt es ja eine schöne Bibelstelle. 1. Thessaloniker 5, Vers 18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Diese Bibelstelle hat mich eigentlich schon mein Leben als Christ lang begleitet. Seid dankbar. Ihr solltet das ruhig mal lesen, 1. Thessaloniker 5. Da steht vor diesem Vers noch einiges andere, was echt wichtig ist für uns. Aber heute geht es ja um die Dankbarkeit. Dankbarkeit ist also Gottes Willen für uns. Er möchte von uns haben, dass wir dankbar sind. Warum? Was könnte der Grund sein? Weil er so viel für uns getan hat und weil er uns so ein Leben schenkt mit so viel Guten drin. Wie wird man eigentlich dankbar? Ich kann mich noch erinnern, wenn unsere Kinder was geschenkt gekriegt haben, ne, dann haben wir immer gesagt, ja, sag Danke. Wie sagt man? Man sagt Danke, wenn man was kriegt. Ja? Und man hat es den Kindern angelernt, aber in ihrem Herzen waren die nicht dankbar. Die haben das halt gesagt, weil sie es mussten. Ja? Aber zumindest haben sie gelernt, was man sagt, wenn man dankbar ist. Es wird erst richtige Dankbarkeit, wenn es vom Herzen kommt. Wenn es nicht anstandshalber ist. Aber Dankbarkeit, die fällt nicht vom Himmel. Dankbarkeit ist eine Entscheidung von uns. Ich entscheide mich dafür, dankbar zu sein. Und Dankbarkeit hat auch immer eine Ausdrucksform. Wenn sich Dankbarkeit nicht ausdrückt, dann ist es auch keine Dankbarkeit. Zum Beispiel kann man auch mal zu seiner Frau sagen, danke, dass du mir immer die Wäsche wäschst, dass du immer Essen kochst, dass du dies und das machst. Man kann auch mal Danke sagen dafür, dass Margret und Werner so viele Jahre in der Oase die Sachen gebackt haben, ohne dass es irgendjemand gesehen hat. Und dann wurde das Zeug abgeholt, dann wurde das verladen und die waren immer da und haben das über so viele Jahre gemacht. Danke, Margret und Werner. Man kann auch mal Danke sagen dem Tobias und dem ganzen Technikteam, dass sie sich die ganze Zeit um die Technik kümmern, alles aufbauen, abbauen, umbauen, einstellen und sich da bemühen, dass alles funktioniert. Vielen Dank. Danke dafür, dass hier immer so schöne Blumen stehen. Ist euch das schon mal aufgefallen? Jeden Sonntag steht hier was. Hedi und Astrid, vielen Dank. Und so könnte man das jetzt weitermachen und weitermachen. Aber dort, wo Dankbarkeit nicht ausgedrückt wird, da ist es auch keine Dankbarkeit. Da nimmt man es für selbstverständlich, was man alles hat. Und Dankbarkeit muss einen Ausdruck finden gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Bezugnehmend auf unseren Text, ja, wo es darum geht, dass gesammelt wird für eine andere Gemeinde und die Korinther, die geben ganz frei. Und die anderen freuen sich drüber und danken Gott. So ein Dankeskreislauf ist da entstanden. Aus Dankbarkeit geben, aus Dankbarkeit weitergeben. Das ist ein wichtiges Ding gegenüber Gott und gegenüber den Menschen. Als ich noch in Oberbayern gewohnt habe, war ich in einem Hauskreis. Da war eine ältere Physiotherapeutin. Die hatte in München ein Geschäft mit x wie viel Angestellten. Das war noch übrigens vor der Gesundheitsreform. Und die konnte sich jedes Jahr so einen richtig großen, tollen Urlaub leisten. Sie war alleinstehend und ist dann sonst wo in der Welt hingefahren, Afrika, und hat sich so einen richtig teuren Urlaub geleistet. Und kam dann zurück und dann hat sie einmal erzählt, ja, wenn ich immer so einen schönen Urlaub mache und mir das alles was kosten lasse, dann spende ich hinterher den gesamten Preis, was diese Urlaubsreise gekostet hat, den spende ich dann noch ins Reich Gottes. Sowas habe ich noch nicht gehört gehabt bis dorthin. Können wir Gott danken? Können wir Gott danken für unser Leben, für die guten und auch für die schwierigen Zeiten? Sehen wir noch die Dinge, für die wir dankbar sein können? Oder sind wir schon total abgestumpft und nehmen alles ganz selbstverständlich. Als Elke und ich letztes Jahr von Afrika zurückgekommen sind, wir haben ja Schulzes besucht, die Missionare auf der Insel Sao Tome, da waren wir eigentlich ganz schön dankbar, dass wir in Deutschland leben dürfen, mit all den Vorzügen, die es hier gibt. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist Dankbarkeit ein Lebensstil. Es ist eine Entscheidung, auf das Gute zu schauen. Aber was sagt eigentlich die säkulare Welt zu Dankbarkeit? Ich habe das mal gegoogelt. Bei Google findet man ja alles. Da gibt es eine wissenschaftliche Studie von einem gewissen McCulloch, die 2002 gemacht wurde. Und in dieser Studie hat er herausgefunden, dass Menschen im Vergleich zu weniger dankbaren Vergleichsgruppen öfter positive Gefühle empfinden, dass ihr Leben hoffnungsvoller und zufriedener ist, dass sie weniger Angst und Neid erleben, dass dankbare Menschen einfühlsamer sind, verzeihender, hilfsbereiter. Sie legen weniger Wert auf materialistische Dinge. Das hat er in dieser Studie herausgefunden. Und er konnte das eigentlich gar nicht glauben. Und dann wurden diese Studien wiederholt. Da hat dann noch ein Emmons mitgemacht. Und da gab es eben viele weitere Studien. Und das möchte ich bloß noch kurz sagen. Es gab 3 Gruppen von zufällig ausgewählten Menschen. Die erste Gruppe musste ein Dankestagebuch führen. Sie mussten über viele Wochen jeden Tag aufschreiben, für was kann ich dankbar sein. Die zweite Gruppe musste aufschreiben, über was habe ich mich heute geärgert. Ein Ärger-Tagebuch. Und die dritte Gruppe, die musste nur ein Tagebuch führen, ohne einfach schreiben, was sie erlebt haben. Und es kam also heraus, dass die erste Gruppe, die den Dank aufgeschrieben haben, dass die dann hinterher im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen mehr Zufriedenheit hatten, dass sie sich weniger Sorgen machten über ihr Leben, dass sie mehr Verbundenheit mit Menschen empfanden, dass sie besser schliefen, dass sie frischer aufwachten, dass sie weniger physische Schmerzen hatten, sie fühlten sich weniger einsam, weniger deprimiert, weniger erschöpft und so weiter und so weiter. Und ein Bluttest ergab sogar, dass sie niedrige Entzündungswerte hatten. Wer hätte es gedacht? Es folgten noch weitere Studien und die haben immer ähnliche Ergebnisse gebracht. Interessant, ein biblisches Prinzip in der säkularen Welt. Es funktioniert. Dankbarkeit ist Gottes Wille für uns. Denn in der Bibel ist so viel die Rede von Dankbarkeit, das brauche ich eigentlich gar nicht weiter zu erklären. Ich möchte enden mit einer Frage. Eine Frage an uns, eine Frage an mich. Wie drücken wir Gott gegenüber eigentlich unseren Dank aus?
Mein Part ist das Geben. Und zur Überleitung habe ich euch noch mal ein Zitat von Bodil Schwingran gemacht. Da wird es hell in unserem Leben, wo man für das Kleinste danken lernt. Und beim Geben, da bin ich auf Bodil Schwing gestoßen. Bodil Schwing war der 2. Leiter von Bethel Heilstätten bei Bielefeld. Er hatte sie 5 Jahre vor seiner Übernahme wurde sie gegründet und dann hat er es übernommen und es waren dort junge Männer und Jungskinder mit Epilepsie. Er und seine Frau übernahmen die Pfarrstelle und dann das ganze Werk. Er selbst ist 1831 geboren in einer Adelsfamilie, hat sogar mit dem Kronprinzen, also mit dem späteren preußischen König, zusammen gespielt. Er lernte Rudern, Reiten und Fechten. Das wäre heute, er würde Golf spielen, ja, also da, wo man seine Beziehung knüpft. Und trotzdem hatte Gott ihm die Armen aufs Herz gelegt. Und wie man sich um die Armen kümmern kann. Seine erste Pfarrstelle war in Paris. Da waren ungefähr 80.000 deutsche Wanderarbeiter und Gassenkehrer. Und um die hat er sich gekümmert und hat Schulen gegründet und hat Gemeinde gegründet. Seiner Frau ging es nicht so gut, deshalb kam sie zurück nach Deutschland und dann später nach Bielefeld. Und dann vergrößerte sich das Werk und er brauchte Spenden. Und jetzt, so ein bisschen wörtlich von ihm, für die Epileptischen kriegt man noch Spenden, aber für die arbeitslosen Trinker und Blöden mögen die Leute nicht geben. Ist heute noch so. Es gibt Randgruppen, für die will keiner geben. Für ein Patenkind ist es viel leichter zu geben als für die Randgruppen. Aber er wollte sich auch um die kümmern. Und er hatte Beziehungen zu den obersten Schichten und hat da Geld versucht zu sammeln. Aber ihm war es auch total wichtig, dass die kleinen Leute mitsammeln, weil nämlich mit Geben immer unser Herz dabei ist. Wenn ich was gebe, dann ist mein Herz dabei. Und deshalb gründete er die sogenannten Pfennigvereine. Da taten sich 10 Leute zusammen und jeden Sonntag versuchten die, ein paar Pfennige zu spenden. Und die kriegten genauso einen Dankesbrief wie die Großspender. Handgeschrieben. Für die ihre Gaben. Und dann fingen sie auch noch an in Bielefeld die sogenannte Brockensammlung. Lasst die Brocken, die vom Tisch fallen, nicht umkommen, heißt es im Neuen Testament. Und die Brockensammlung hieß, das, was ihr nicht mehr braucht, das gebt uns. Und dann haben sie einen Aufruf gemacht, was die Leute alles geben können. Bis hin zu Zigarrenstummeln. Die haben alles gesammelt, von Glas, Metallresten, alte Klamotten und abgeschnittene Zigarrenstummeln. Aber nicht die gerauchten, ihr wisst schon, die noch frischen, die man so abschneidet. Und dann hatten sie einen Schuppen, da wollten sie alles reinmachen, aber sie haben sich das falsch gedacht, es kam viel mehr. Der Schuppen hat nicht gereicht. Die Leute brachten ihre Brocken. Und daraus ist eine große Arbeit entstanden, wie man das alles wieder weiterverarbeiten kann. Viele der Bewohner von Bethel, die hatten ja wirklich, das ist ganz schnell gewachsen, mussten dann da mitarbeiten. Bodeschwing sagte, und lasst mir ja keinen draußen stehen, weist mir keinen ab. Das war sein Wort. Weist mir ja keinen ab. Aber zugleich sagt er, alle müssen mithelfen. Arbeit statt Almosen. Heute wissen wir zum Beispiel noch von Bethel, die sammeln immer noch Briefmarken und machen da kleines Geld mit. Und sie sammeln auch noch Altkleider, wie wir hier in der Oase. Heute ist es das größte diakonische Werk in ganz Europa. Aber eins war ihm wichtig. Nicht nur die Großspenden, auch die kleinen Spenden. Jeder, wie er kann, damit man mit dem Herzen dabei ist. Ich gehe zum Text nochmal zurück mit euch. Und nur noch ein paar kurze Gedanken. Paulus schreibt hier an die Korinther, dass sie sammeln sollen für die Heiligen in Jerusalem. Sie haben schon mal gespendet, denn er sagt, er erwähnt das, dass sie schon mal gespendet haben. Und dann sagt er nicht, also wie schlecht es ihnen geht und was da alles so schlimm ist bei denen in Jerusalem, sondern er in dem Text macht er eine geistliche Begründung fürs Geben. Ein Part hat Matthias schon übernommen und sagt, die Dankbarkeit der Leute, die was bekommen, geht ja an Gott und ehrt Gott. Das Geben hat aber noch einen zweiten Teil. Das Geben schenkt Gemeinschaft. Ihr gehört zusammen im Reich Gottes. Wir hatten letzte Woche die Ukrainerinnen da. Und es war toll, dass die da waren und dass nicht nur Jürgen da war. Jürgen kommt jedes Jahr einmal von Hoffnungsträger Ost. Und berichtet uns von dem Werk und dass die so live da waren, ein Stückchen mehr Gemeinschaft haben, sich verbunden fühlen. Gemeinschaft halten, Dankbarkeit. Und jetzt, wer reichlich sät, wird reichlich ernten, heißt es bei Luther. Mit dem Geben kann Gott sein Reich bauen. Und wenn wir reichlich geben, dann kann er mehr bauen. Und manchmal wirkt dann Gott Dinge, die wir vorher gar nicht im Blick haben. Und ich habe hier das von Hoffnungsträger Ost, das letzte Heft. Ich lese die mal sehr gerne, weil die machen echt Mut. Da sieht man, wie Gott wirkt. Und eine Sache möchte ich euch vorlesen. Die sind gefahren nach Moldawien und haben einen Spielplatz gebaut. Und der Spielplatz war ziemlich schnell fertig. Die hatten gute Handwerker dabei. Und dann sind sie weitergefahren und haben noch einen neuen Missionar, der da in der Nähe eine Gemeinde bauen will und gerade ein Haus baut, noch geholfen. Und dann sagt der André zum Samuel Schmidt, der da mit war: Samuel, wenn wir hier Gemeinde bauen, dann brauchen wir auch Gemeindestühle und außerdem noch Kinderstühle und Tische für die Kinder. Also wenn du in Deutschland mal von Stühlen und Tischen hörst, die jemand abgeben möchte, dann denk an uns. Daraufhin erzählte ich ihm, dass Gott die Gebete bereits erhört hatte. Kurz vor unserer Abfahrt in Deutschland bekam ich nämlich eine E-Mail mit folgendem Inhalt. Hallo Samuel, benötigt ihr bei Hoffnungsträger Ost ca. 70 Stühle plus 10 Kinderstühle plus Schultische und eine Kanzel? Wir konnten es beide kaum fassen. Aber damit nicht genug. Gott wollte uns noch mehr zum Staunen bringen. Die Küche in dem Gebäude war nämlich auch nicht mehr richtig nutzbar. Sie war alt und sehr kaputt. Und als wir an diesem Tag abends zurück in unser Quartier kamen, öffnete ich mein E-Mail-Postfach und fand die Nachricht: Hallo Samuel, habt ihr Interesse an einer Küche und einem Laptop-Tisch? Bis jetzt kann ich es kaum fassen und bin zutiefst bewegt und dankbar für diese Erfahrung. Wenn wir reichlich geben, kann Gott was damit machen, was nicht mehr in unseren Händen ist und was nicht uns zugutekommt. Aber er kann was machen. Und jetzt kommt die Sache mit dem genug haben. Ich habe dieses Bild in der Predigtvorbereitung. Die Predigt hängt mir schon ein bisschen in Gedanken. Und wir waren unterwegs in Oberbayern zum Klassentreffen. Und da waren wir an so einer Kirche und da war dieser römische Brunnen. Und dann war meine Predigt in meinem Kopf und dann dachte ich, ja, so ist es. Gott gibt uns in die erste Schale für uns persönlich und wenn genug da ist, dann kann es weiter fließen. Zweite Schale war für mich dann die Gemeinde. Und wenn genug dann da ist, dann kann es weiter fließen in das Reich Gottes woanders hin. Genug haben. In dem Text steht eigentlich volle Genüge, sagt Luther. Voll genug. Du hast genug, du hast die Fülle, aber eben auch genug. Da steht nicht volle Genüsse, sondern volle Genüge und dann weitergeben zu können. Das hat mich total ermutigt und wir haben alle so Schwachstellen, wo wir gerne mehr möchten und wo wir gerne noch, jeder hat sowas. Und manchmal können wir einfach sagen, es ist genug. Wir haben voll genug. Der fröhliche Geber, wer kennt das Zitat nicht? Gott hat einen fröhlichen Geber lieb. Der sich im Herzen was vorgenommen hat, sagt Paulus. Er spricht nicht den Zehnten an. Er sagt nicht, und gib immer deinen Zehnten. Er macht auch nicht, oh, in Jerusalem, die verhungern fast, die sind schon ganz abgeklappert und die brauchen unbedingt. Nee, er sagt, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Für Gottes Reich. Und es ist, ich meine jetzt nicht Weihnachtspäckchen, weil ich gleich dafür noch Werbung mache. Weihnachtspäckchen und Oase und es ist auch die Finanzierung vom Hauptamtlichen hier. Es ist auch andere Werke zu unterstützen. Jeder, wie er im Herzen hat, da müsst ihr euch selbst von Gott leiten lassen. Und die Größe spielt keine Rolle. Ob du einen kleinen Betrag gibst oder einen großen Betrag. Oder ob du sagst, ich kann den Zehnten immer geben, ich kann noch mal ein Extra drauflegen. Ist egal, was du dir im Herzen vorgenommen hast. Und dann kannst du vielleicht wie bei dem Gedicht von Lothar Zinetti am Ende sagen, es war mir ein Vergnügen. Das wünsche ich euch.
Ja, ich denke, wir sollten Gott antworten mit einem Gebet. Und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns so reich beschenkt hast mit geistlichen Dingen, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr, dass wir all die Segnungen des Reiches Gottes erleben dürfen. Aber du hast uns auch materiell gesegnet. Wir dürfen in einem sehr reichen Land wohnen. Hab Dank dafür, Herr. Und schenk uns, dass wir das zum Ausdruck bringen, dass wir den Dank dir gegenüber auch weitergeben. Bitte segne uns, unsere Gemeinde, und segne alle Zuhörer. Amen.